Sind Sie stolz darauf, was Sie erreicht haben, auch für die homosexuellen Bewegung?
Stolz würde ich es nicht nennen. Ich bin glücklich. Ich empfinde es schon auch als Geschenk, in so einer Zeit zu den Veränderungen beigetragen haben zu können. Und das ist schön, dass ich die Gelegenheit hatte und dass ich auch in den Genuss von den Veränderungen komme.
Und was das, zum Beispiel?
In irgendeiner Weise ein schwules Leben zu führen. Das war vorher irgendwie nicht vorstellbar.
In irgendeiner Weise ein schwules Leben führen können. Wie schwierig das oft war im Österreich der 70er und 80er Jahre, das erfahren wir gleich im Gespräch mit Herrn Dr. Michael Hallhuber-Ahlmann. Er war ein Pionier der ganz frühen Stunde der homosexuellen Bewegung in Österreich. Und wie schwer ihm beispielsweise damals sein Coming-out fiel, und warum ausgerechnet seine Frau ihm damals half, die homosexuellen Bewegung aufzubauen, was er erreicht hat und wie es ihm auch heute geht, das erfahren wir gleich in der Wüstenwelle nach der Musik.
UKW und 97,45 im Kabel. Das ist das freie Radio Wüstenwelle. Das einzige freie Radio für Tübingen, Reutlingen und die Umgebung. Kulturforum.
Ihr hört das Kulturforum im freien Radio Wüstenwelle. Und an den Mikrofonen begrüßen euch heute Gabriele Busse, der Hund Krümelchen. Und mir gegenüber sitzt heute Herr Dr. Michael Hallhuber-Ahlmann. Herr Dr. Hallhuber-Ahlmann, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag. Danke für die Einladung.
Ich freue mich tatsächlich sehr, dass Sie da sind. Und es ist eine ganz große Ehre fürs Radio. Denn ich darf mal kurz aufzählen, was Sie alles gemacht haben. Für die Leute, die Sie vielleicht nicht kennen. Sie waren Bewährungshelfer, LKW-Fahrer, Reisebusfahrer, Sozialarbeiter, Leiter der AIDS-Hilfe. Sie waren Psychotherapeut, Psychologe. Sie waren ein Jahr lang in Afrika. Sie haben nebenbei in der Bundesliga Basketball gespielt in Österreich, und zwar ganze 17 Jahre lang. Und vor allem waren Sie ein Aktivist der ganz frühen Stunde der homosexuellen Bewegung und haben im Grunde historische Pionierarbeit geleistet. Habe ich es ungefähr richtig erzählt?
Ja, stimmt, durchaus im Wesentlichen. Historisch kommt man sich dann selber schon vor, wenn man sieht, dass es so lang zurück ist.
Ja, vielleicht darf ich ja erwähnen hier, Sie sind Jahrgang 1947. Ich erwähne es deshalb, weil es, so stelle ich mir das vor, in Österreich unglaublich schwer gewesen sein muss, zu diesen frühen Jahren eine homosexuelle Bewegung aufzubauen oder damit auch nur hervorzutreten.
Naja, man fängt ja auch nicht damit als erstes an, sondern der Anfang ist erstmal das eigene Coming Out. In meinem Fall habe ich das sozusagen mit dem gleich offen Auftreten in der Öffentlichkeit verbunden.
Was, ehrlich?
Ja, naja, das sozusagen hat sich da auch ergeben. Da gab es kein Zurück mehr. Das war in dem Sinne sogar eine Hilfe. Aber wie ich das erste Mal in eine schwule WG gekommen bin, sagte der dort das Sagen hatte, guckte mich an und sagte, ich soll die Schwulen in Tirol organisieren. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Wie kommt der zu so einer Aussage, wo ich das erste Mal leibhaftige Schwule vor mir sehe?
Was, ernsthaft?
Ernsthaft. Ich war völlig entsetzt. Ich habe ihn 40 Jahre später nochmal gefragt, wie er eigentlich damals dazu kam, mir das zu sagen. Und er sagte dann so, ach, ich habe dir das zugetraut.
Nein, tatsächlich.
Und, ja, von tatsächlich hat er ja dann auch recht behalten.
Warum hat er Ihnen das zugetraut?
Das müssen Sie ihn fragen, das weiß ich nicht.
Und dann sind Sie
zumal ich ja eigentlich da wahrscheinlich eher ängstlich in diese, also es war meine erste Konfrontation mit leibhaftigen Schwulen. Ich habe ja damals auch, war ich noch weit davon entfernt, selber zu sagen, ich bin schwul, sondern das ist dann halt so umschrieben worden. Ich habe homoerotische Neigungen. Ich habe mich ja durchaus sozusagen um ein normales, unter Anführungszeichen, Leben bemüht, ein unauffälliges, weil für mich klar war, als Schwuler leben geht nicht, weil das war zu der Zeit noch mit bis zu 5 Jahren Gefängnis in Österreich bedroht.
Was, ernsthaft?
Ja.
Das war in dieser Zeit noch mit Gefängnis?
Das war dann noch mit Gefängnis bedroht. Dieses grundsätzliche Dieser grundsätzliche Paragraph ist in Deutschland 69 aufgehoben worden, in Österreich erst 1971. Und das ändert ja noch nicht viel. Da ist ja sozusagen das Gefühl in der Bevölkerung noch ein anderes. Und vor allem, das war damals noch an mir vorbeigegangen. Also da, ich habe mir nicht das Gesetzesblatt verfolgt, sondern ich wusste halt, wobei ich es eigentlich weniger mich vom Gefängnis bedroht gefühlt habe, als mehr so, ja, ich will ja nicht als schwul dastehen. So, das war irgendwie keine verlockende Vorstellung. Und das war, da kommt dann die verrückte Situation, dass ich auch sozusagen Gefühle oder Neigung irgendwie vermieden habe, irgendjemandem zu zeigen oder zu sagen, weil der könnte auf die Idee kommen, dass ich schwul bin. Und das wollte ich ja nicht.
Das heißt, Sie haben das Jahre oder sogar Jahrzehnte lang für sich behalten?
Ja, vor allem in frühen Entwicklungsjahren.
Das ist ja schrecklich. Also ich stelle mir das schrecklich vor, wenn man damit völlig alleine ist.
Ja, also ja. Aber es ist irgendwie für Schwule vor dem Coming-out auch irgendwie der normale Zustand, auch heute noch. Weil es ist heute, denke ich, sehr anders geworden. Halt gibt es halt in Fernsehserien oder was weiß ich so überall auch mal Schwule. Also da ist das schon eher präsent. Das gab es damals noch überhaupt nicht. Aber leicht ist es trotzdem nicht. Also ich denke, ja, wenn man in Berlin lebt, das ist wahrscheinlich was anderes. Aber wenn man irgendwo in einem hinteren Tal lebt, da wird die Sichtweise noch nicht so freundlich und willkommen sein. Und da ist man dann wahrscheinlich erstmal vorsichtiger.
Wie haben Sie es denn geschafft, Ihre ja, Vorsicht zu überwinden? Oder an welchem Punkt konnten Sie sagen, so, ich bin schwul und ich gehe sogar damit an die Öffentlichkeit? Oder eben, ich stelle mich sogar für andere Leute dann sogar auch noch hin?
Naja, das war noch ein langer Weg dorthin. Also erstmal war sicher hilfreich, dass in dem Jugendzentrum in Innsbruck, das war damals das größte Jugendzentrum in Europa mit über 1000 Mitgliedern. Zunächst hieß es Marianische Kongregation, später wollten wir dann moderner sein und dann hieß es das Kennedy House. Und das war fantastisch, was da für Möglichkeiten geboten wurde. Und da wurde halt auch solche Themen grundsätzlich angesprochen, das war hilfreich. Und der Pater dort hat mir dann geraten, ich soll doch mit den Eltern drüber sprechen. Und da hatte ich natürlich auch einen Vorteil, dass ich davor keine Angst hatte, weil meine Eltern, beide Ärzte, damit vernünftig umgingen. Und es war dann auch insofern überraschend, dass meine Mutter mir erzählt hat, wann ich das erste Mal verliebt war.
Ach, tatsächlich? Ja. Das hat die eher mitbekommen als Sie?
Ja, da war ich 11.
Das hat sie gemerkt?
Das hat sie genau gewusst.
Ach, wie schön. Oder? Ist doch eigentlich toll, dass sie das merkt.
Ja, absolut, sicher. Und damit war es auch sozusagen da für mich nicht angstbesetzt. Mhm. Mit dem Vater war es schwieriger insofern, als der ganz klar sagte, also er ist jetzt nicht entsetzt oder was, aber er kann damit überhaupt nichts anfangen. Mhm. Und das ging dann später so weit, dass ich wirklich bei beiden Eltern auch das Gefühl hatte, sie unterstützen mich wirklich. Mein Vater als Arzt sagte zum Beispiel dann später, wie kann es sein, dass wir über Risikofaktoren für Herzinfarkte reden und dabei die Sexualität sehr wichtig ist und noch nie irgendjemand hier bei uns über Homosexualität geredet hat. Und damit war er dann Verbündeter.
Ach, wie toll. Und wie alt waren Sie, als Sie sich Ihren Eltern öffnen konnten?
Das war mit 18. Das war dann zunächst auch für die Familie noch keine große Belastung. Das war auch meine Geschwister. Ich habe eine ganze Reihe Geschwister. Außer der Jüngsten, die sehr viel jünger ist, wussten das dann alle. Aber es war nie ein Problem, weil ich bemühte mich halt doch um Beziehungen auch zu Frauen. Ich habe mich auch angefreundet und ich war dann auch verheiratet. Und also sozusagen mein schwules Coming-out verschob sich nochmal 20 Jahre.
Ach so, Sie haben Ihren Eltern nicht gesagt, so Leute, ich bin schwul, sondern ich finde auch Männer toll? Oder war Ihnen das dann selber noch nicht so klar?
Naja, ich nannte es damals, ich habe homoerotische Neigungen. Mhm. Und die ich ja selber meinte, bekämpfen zu müssen. Bin auch durch eine Therapie, so, ich hatte auch eine Therapie dagegen, sozusagen. Kam in der zweiten Therapie zum Glück an einen vernünftigen Psychoanalytiker, der sagte, also er hat noch nicht erlebt, dass das bei jemandem dann anders wurde, aber wir können ja mal an den Problemen, die sich daraus ergeben, arbeiten. Und das finde ich ja durchaus eine sinnvolle Herangehensweise. Als ich die erste Therapeutin irgendwann mal widersprach und ihr sagte, dass es mir gut geht, merkte ich, dass die mir das nicht glaubte. Und ich habe mich nachträglich gefragt, was hat die eigentlich therapiert, wenn die nicht dran glaubt, dass ich da was ändern kann.
Aber die hat tatsächlich noch mit Ihnen zusammen versucht, sozusagen das wegzumachen. Das haben ja damals auch viele Therapeuten, glaube ich, noch so gesehen. Ne?
Ja.
Das hat ja, glaube ich, bis 92, glaube ich, stand es im ICD-10 auch als Störung noch drin. Ne?
Genau, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 1996 ist es erst als Störung. Da gab es dann die große Wunderheilung. Auf der ganzen Welt waren plötzlich viele nicht mehr krank.
Nein, das ist ja eigentlich wahnsinnig traurig.
Ja, hat trotzdem auch eine witzige Seite. Also ich denke, es ist auch wichtig, dass man auch über die Sachen mal lacht.
Ja, aber ich glaube, für die Leute damals war es überhaupt nicht witzig, wenn die dann zum Therapeuten gegangen sind, weil sie vielleicht wirklich ein Problem damit hatten, völlig allein dazustehen oder auch abgewertet wurden. Und dann hat der Therapeut, meinetwegen statt ihnen zu helfen, versucht, das sozusagen wegzukriegen. Oder das war ja auch dieser Wunsch, den sie zuerst hatten, dass man das doch wegkriegen soll. Ja. Haben Sie echt gedacht, dass man das wegkriegen kann oder sollte?
So habe ich es eigentlich nicht überlegt, sondern ich suchte halt, wie ich einen Weg finden kann, mit einer Frau glücklich zu werden. So, es war mehr so. Und, und dass sozusagen die Problemseite nicht überhand nimmt. Und ich hatte das Glück, auch eine sehr vernünftige Frau zu geraten, mit der ich auch 10 Jahre verheiratet war.
Und Sie haben auch erzählt, dass Ihre Frau sogar Ihnen geholfen hat, die homosexuelle Bewegung sogar aufzubauen.
Wir haben zusammen studiert und hatten also sozusagen da auch beide ähnliche Ansprüche. Und dazu gehörte halt auch, so, dass man sich dass vernünftige Selbstverwirklichungsmöglichkeiten gibt.
Das ist toll.
Und es war nicht so, dass wir geheiratet haben und sie wusste von nichts, sondern... Es war so, dass sie im ersten gemeinsamen Urlaub, Entschuldigung.
Ist gut, alles gut. Sind Sie Ihrer Frau so dankbar oder was berührt Sie daran so sehr im Moment?
Ich glaube, mich berührt im Moment, wie vermurkst so eine Situation ist.
Ist es nicht wahnsinnig positiv, dass Sie beide es geschafft haben, überhaupt darüber zu reden?
Das sicher, aber darüber zu reden, das war es ja eben noch nicht. Ich habe ihr versucht, klarzumachen, dass es für mich da eine Thematik gibt, aber habe das in einer Weise gemacht, dass sie dachte, was hat er da für ein komisches Thema die ganze Zeit? Mhm. Die hat sich überhaupt nicht auf mich bezogen, überhaupt nicht. Also, ich war damals eben nicht in der Lage zu sagen, hallo Mädel, ich bin schwul. Das wäre leichter gewesen. Und so, als es ihr nicht so gut ging und sie mit ihrem Psychiater sprach, sagte der dann, ob sie mal dran gedacht hat, dass ihr Mann schwul sein könnte.
Und dann war es draußen so?
Naja, nee, da war es noch nicht draußen, sondern dann erzählte sie mir das. Und ich sagte dann, habe ich dir doch erzählt.
Aber sie hatte das nie so ganz so aufgefasst.
Nee, ich habe so vermurkst darüber geredet, dass sie das überhaupt nicht, dass es überhaupt nicht angekommen ist. Und das war so mit Anfang 20.
Ach, Sie waren schon so ganz früh verheiratet. Ach so.
Nee, Mitte, Ende 20. Mhm. Und bis ich dann wirklich, also das erste Mal gesagt habe, ich bin schwul, bin ich 38 geworden.
Ach du meine Güte.
Also das,
da haben Sie ja wahnsinnig viel durchgemacht in der Zeit.
Ja, ist. Nicht einfach. Und wie wir geheiratet haben, wusste sie, dass es dieses Problem gibt. Und gleichzeitig, das war auf einer meiner LKW-Fahrten, habe ich bei allem immer nur gedacht, das muss ich ihr erzählen und das muss ich ihr erzählen. Und da dachte ich auch, wenn ich die ganze Zeit an sie denke, können wir doch auch heiraten. Mhm. Und wir haben geheiratet in dem Gefühl, okay, da könnte sein, dass Entwicklungen Veränderungen erfordern. Und die Konsequenz haben wir dann auch nach 10 Jahren gezogen. Also die 10 Jahre waren wir zusammen. Bis wir geschieden waren, ist noch mal Zeit vergangen.
Und sie hat Ihnen aber tatsächlich geholfen, dann die homosexuellen Bewegung aufzubauen, haben Sie im Vorgespräch erwähnt.
Ja, wir hatten in einer Phase, also nicht ganz von Anfang an, aber in der Phase, wo es dort gerade eher schwierig war, erinnere ich mich noch, dass sie in eine Sitzung der Schwulengruppe kam und uns dann mal die Leviten gelesen hat. Sie sollen mal den Arsch hochkriegen und mal die Sachen in Angriff nehmen und nicht nur blöd rumreden. Und zwar halt so bei den ersten Veranstaltungen, sei es, dass wir das erste Mal mit anderen Gruppen zusammen auch als Schwulengruppe aufgetreten sind. Das war also noch kein Christopher Street Day, sondern nur eine gemeinsame Veranstaltung mit anderen. Da war es so, dass wir von der Schwulengruppe selber zwei Leute waren. Und die anderen waren Hetero-Freunde und Freundinnen, die uns halt unterstützt und bestärkt haben.
Mensch, das ist aber toll eigentlich, ne? Ja. Dass Ihre Freunde da einfach auch für Sie mit einstehen. Zugleich auch ein bisschen, ich meine, es gab ja bestimmt so viel mehr Schwule, die da gerne Teil davon gewesen wären. Ne?
Die gerne auch Veränderungen wollten, ob sie dort Teil davon sein wollten, das glaube ich nicht.
Warum nicht?
Naja, weil sonst hätten sie ja mitgehen können.
Ach so.
Aber da hatten halt viele auch noch Angst, das ist ja nachvollziehbar.
Haben Sie auch im Vorgespräch haben Sie mir gerade erzählt, ne? Sie hatten da 85, 86 diese Plakataktion.
Genau.
Und da haben wir dann auch viele
Angst
bekommen.
Wo wir das erste Mal, das war die Fünfjahresfeier, die haben wir das erste Mal groß in der ganzen Stadt plakatiert, waren auch unsicher, machen wir wieder eine Feier in einem kleinen, etwas schrägen Lokal, wo wir gern gesehene Gäste sind. Oder gehen wir in das Kulturzentrum, das in Innsbruck heißt das Treibhaus, und die wirklich ein Bombenprogramm haben. Und es wurde dann eine Riesenveranstaltung. Wir hatten das erste Mal 500 Teilnehmer. Und es hat uns, also wir waren völlig fassungslos, weil vorher waren die Veranstaltungen mit 20, 30 Leuten.
Und warum waren es plötzlich 500?
Zum einen, weil es in der ganzen Stadt plakatiert war. Zum anderen, weil es eben als großer Ball aufgezogen war. Also genau kann ich es auch nicht erklären. Aber es war viel Interesse und wir hatten ein Härteprogramm. Es war leider ein Fehler dabei passiert, nämlich ich glaube es war der Gitarrist von Bruce Springsteen oder sowas, der in Innsbruck ein Konzert hatte und wo natürlich große Aufregung war. Und der Veranstalter hat uns dann gesagt, dass ihm der Fehler passiert ist, tut ihm leid, aber wir können es einfach so machen, dass wir so tun, als ob diese Veranstaltung Teil von unserem Programm wäre. Und da ist zuerst dieses Konzert und anschließend ist dann unsere Feier am Abend. Und er war damit einverstanden und wir haben das so angeboten, wer für beide Veranstaltungen eine Karte kauft, kriegte es billiger als die, die nur das Konzert hören wollten.
Ach, das ist ja
Es waren ganz wenige, die gemischte Karte gekauft haben. Mit ein Grund war, wir waren da etwas gemein. Als Eintrittskarte war ein ganz kleiner rosa Winkel, den wir aufgeklebt haben. Und damit war sozusagen jedem anzusehen, wer bei der Schwulenveranstaltung war. Und ich glaube, das war für einige auch ein harter Tobak. Und trotzdem 500 Leute waren bei dieser ersten Veranstaltung und das war für Innsbruck sensationell.
Wahnsinn, bei der ersten Veranstaltung. Und war das die Veranstaltung, aber das war wahrscheinlich weit früher, dass Sie, weil wir hatten ja ganz zu Beginn, haben Sie erwähnt, dass es ein öffentlicher Auftritt war, wo Sie zum allerersten Mal gesagt haben, so Leute.
Das erste Mal in der ganzen Stadt plakatiert und wo dann die Angst hatten, blöderweise nicht gesagt haben, schön, dass ihr das macht und wir machen uns in die Hose. Sondern die haben dann gesagt, okay, wir sind doch kein Fußballverein, für den man da Werbung überall aufheben kann. Das ist doch Quatsch, dass wir das in der ganzen Stadt plakatieren. Und damit docken sie vergnügt sozusagen an den Ängsten an, statt einen zu unterstützen und einen Mut zu machen. Also damals habe ich mich sehr geärgert und auch wenn ich daran denke, denke ich immer noch, das war unnötig von denen.
Aber wie haben Sie denn den Mut gefunden? Nachdem Sie ihn ja eben viele Jahre oder sogar Jahrzehnte ihn nicht hatten. Also was hat bei Ihnen den Schalter umgelegt zu sagen mit 38, so Leute, ich bin schwul?
Also es war ja so, dass ich nicht der Erste jetzt in Europa war, sondern 76 war es, dass der Christopher Street in New York schon stattfand. Und zu der Zeit gab es ja schon die Gruppen in Wien und so. Und ich fühlte mich in Wien ganz wohl, wenn ich bei denen da zu Besuch war, und fand das doch toll, was die da alles schon machen. Und fand eigentlich, wäre es gut, wenn wir das bei uns auch hätten. Und dann muss man halt da und dort ein bisschen auch in den sauren Apfel beißen. Ich hatte sicher Glück, dass ich auch so durch das Jugendzentrum und durch so im Freundeskreis gute Kontakte hatte. Also zum Beispiel sehr früh hat mich ein Freund gefragt, ob ich nicht, der hat vorgetragen an der Uni und in irgendeine Vorstellung hat das gepasst. Da hat er mich gefragt, ob ich nicht mal als leibhaftiger Schwule in seine Vorlesung komme. Und da stand ich dann vor 100 Leuten und habe denen so ein bisschen erzählt, wie das so ist mit den Schwulen und was da so die Probleme sind, was so die Wünsche sind, wie das alles so aussieht für mich. Und dabei musste ich ja mir selber auch vieles erst informieren. Ich war ja da noch nicht sehr weit fortgeschritten mit allen meinen Kenntnissen.
Und war das dann der Moment, wo Sie zum allerersten Mal öffentlich sich geoutet haben?
Das ist nicht ein Moment, sondern der erste Moment war, als ich mit dem Pater gesprochen habe. Der zweite Moment war, dass ich mit den Eltern und Geschwistern darüber gesprochen habe. Der dritte Moment wahrscheinlich, wo ich es so verhunzt versucht habe, meiner Frau zu erklären. Ich finde es gut und richtig und wichtig, dass das vor der Ehe war, dass wir also sozusagen nicht, es war keine Ehe, die auf irgendeinem Irrtum aufbaut, sondern da war klar, dass das gibt's, und das, denke ich, war für uns auch wichtig und hat es auch eben ermöglicht, dass wir da eben bis heute gut befreundet sind.
Sie sind bis heute gut befreundet? Ja. Ach, wie toll ist das denn? Das ist ja eine ganz unglaubliche Geschichte.
Ja, man könnte ja auch sagen, wenn man sich mal gemocht hat, warum soll man sich nicht auch länger
melden? Ja, das könnte man immer sagen, ne? Ja. Wie schön.
So, und das, ja, also klar gab es schwierigere Zeiten, aber so, wo wir uns dann auch weniger gesehen haben, aber ich freue mich sehr, dass wir bis heute befreundet sind. Was vielleicht noch auch ein wichtiger Punkt in dem Ganzen ist es, als das Ganze dann formal gefestigt wurde. Ich hatte ja schon erzählt, dass in Österreich dass ein Verein nicht bewilligt wird, sondern er wird nicht verboten. Und dieser sogenannte Nicht-Untersagungsbescheid, das war natürlich ein wichtiger Punkt. Und da war es eben nett, dass den Ehepaar Hallhuber beantragt, die Nicht-Untersagung des homosexuellen Vereins.
Das heißt, Ihre Frau hat das mitbeantragt.
Ja, genau. Und das ist so natürlich irgendwie auch ein Gag. interessant ist, wie das Ganze in Salzburg lief, dass da bei uns bekam eigentlich problemlos dann den Nicht-Untersagungsbescheid. Da waren aber andere Vereine schon bewilligt, insofern, oder eben nicht untersagt. Darum war es dann wahrscheinlich auch schon leichter. In Salzburg haben sie die Frist, das zu untersagen, um einen Tag versäumt. Und ich vermute, das ist eine reine Unterstellung, ich habe keinen Beweis dafür, aber dass das mit dem Ministerium abgesprochen war, weil die brauchten dann keine Begründung geben, warum sie es doch bewilligen, sondern brauchten nur sagen, wegen Fristversäumnis wird dem Einspruch stattgegeben und der Verein ist nicht zu untersagen.
Das heißt, Sie haben so ein bisschen strategisch versucht, diese Bewilligung durchzubringen, ohne großes Aufsehen zu erregen.
Ja, so sieht's aus. Und zwar damals tatsächlich so, dass im Ministerium eigentlich die Meinung schon vorherrschte, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, wenn das verboten wird.
Das ist eigentlich sehr fortschrittlich. Wann war das? In welchem Jahr?
Das war also im Ende der 70er, Anfang 80er.
Ja, wahnsinnig fortschrittlich.
Vom Ministerium ja, aber Österreich hatte das Glück, da einen sehr fortschrittlichen Minister zu haben, der eben auch das Strafgesetz erneuert hat und so. Das war alles in der Zeit.
Wie hat denn damals, weil Sie hatten ja eben dann doch, bis Sie 38 waren, Ängste oder Skrupel, sich wirklich völlig zu outen, sage ich mal, oder wirklich zu sagen, so, ich bin schwul, so ist es und jetzt tue ich sogar was für meine schwulen Mitstreiter oder so. Wie hat dann Ihr Umfeld reagiert oder wie hat die Gesellschaft reagiert, als Sie das zum ersten Mal oder in den ersten Jahren so ganz klar gemacht haben?
Es war natürlich ein bisschen auch ein Trick, das Ganze so offiziell zu machen, auch mit Beratungstelefon und sowas, weil damit das Ganze auch ein Stück Seriosität, seriösen Anstrich hat, den es auch hat, der auch richtig war. Ich fand's, zunächst war das Beratungstelefon über mein eigenes, über meine private Telefonnummer, und ich war mir ziemlich sicher, dass da blöde Anrufe kommen könnten und dann muss ich halt die Telefonnummer wechseln. Zu meinem Erstaunen ist das nicht ein einziges Mal passiert. Ich habe keinen einzigen blöden Anruf an meine private Nummer gekriegt. Sobald wir dann als Verein ein Telefon hatten, da kamen dann durchaus viele blöde Anrufe.
Was heißt blöde Anrufe?
Ja, mit euch gehören die Schwänze abgeschnitten oder irgendwie so. Ja, also ich denke, das darf man im Einzelnen nicht so ernst nehmen. Da lässt halt jemand seine eigenen Ängste aus. Und also ich denke, das darf man nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, was da gesagt wird.
Aber und das hat Sie nie getroffen, sowas? Also wenn ich das höre, das tut einem richtig weh, sowas zu hören.
Naja, ich denke mir dann halt, der scheint ein ziemliches Problem zu haben.
Ja. So kann man es formulieren. Ja. Ach, aber das heißt, Sie haben dann direkt, als Sie damit an die Öffentlichkeit gegangen sind, also an die richtige Öffentlichkeit, haben Sie auch direkt gleich eine Beratungsstelle draus gemacht. So kann man es
ja
sagen.
Ja. Wie mutig. Also zum Teil ist es dann auch über die Wiener, die mich ja auch unterstützt haben und so, ist es dann in irgendeine telefonische Beratung im Radio gewesen plötzlich, und auf einmal haben von dort Jugendliche angerufen und irgendwelchen Rat gefragt. Und es war dann manchmal nicht so leicht, einerseits das ernst zu nehmen und ernsthaft darauf zu antworten und gleichzeitig so zu antworten, dass es auch jemanden, der da eigentlich nur Blödsinn machen will, auflaufen lässt. Also wenn eine offensichtlich junge Stimme anruft, wie man onaniert, dann kann das, denke ich, durchaus die Not von einem jungen Mann sein, dass er da das wirklich wissen will. Und es kann aber auch sein, dass seine ganze Klasse herumsteht und hören will, was da geantwortet wird. Und das fand ich manchmal ein bisschen schwierig, da einerseits seriös zu antworten und trotzdem irgendwie auch so locker und offen, dass die Klasse dann auch was zu lachen hat, ohne dass das irgendwie blöd wird.
Und es war live im Radio? So.
Nein. Die haben über eine Radiosendung die Nummer gehabt.
Ach, jetzt
und dann
verstehe.
Bin ich.
Ach so, ich habe gedacht, das war da eine Radioberatung.
Nein, nein. Haben dann Private angerufen. Und da musste ich natürlich immer wieder annehmen, auch dass das ernste Anrufe sind. Ja. Ich habe später in der AIDS-Hilfe einen Besuch bekommen von einem Mann, der in irgendeinem hinteren Tal mit Familie lebt, Kinder hat und sagt, er ist jetzt gerade mal in der Stadt und konnte in die AIDS-Hilfe kurz weg, weil die Tochter irgendwas einkaufen gegangen ist. Er muss dann gleich wieder los, aber er wollte mir einfach mal sagen, dass ihn das immer interessiert hat. Er hat immer alles gelesen und gehört, was da so gemeldet war. Leider konnte er nie selber irgendwie das, aber er wollte einfach sagen, dass ihm das wichtig ist.
Ach, wie toll.
Und das hat mich sehr berührt.
Ja, Mensch, das ist ja toll. Und Sie haben die AIDS-Hilfe ja aufgebaut, ne?
Das dann auch, ja.
Und Sie waren sogar Leiter. Das ist
auch schon 30 Jahre her.
Wahnsinn.
Das ist so ganz eigenartig zu diesen Jubiläen, 40 Jahre Schwulengruppe, 30 Jahre AIDS-Hilfe, dann selber zu merken, wie weit man davon schon weg ist, wie man selber erstaunt ist, was man noch an Zeitungsartikeln oder sowas findet und das dann so nochmal zusammenzuschreiben. Also es ist natürlich schon schön, jetzt in einer anderen Zeit zu leben und merken, dass da die eigene Geschichte schon in gewisser Weise fern ist.
Zum Glück, oder? Also zum Glück ist es heute anders.
Ja, ich denke, es ist anders und man darf aber nicht übersehen, dass nach wie vor vieles für junge Leute schwer ist. Es ist auch heute nicht einfach. Kommt sehr darauf an, natürlich ist es, ich lebe jetzt in Berlin seit 30 Jahren. In Berlin ist das leichter als irgendwo in einem entfernten Tal oder ja, wo es halt außer den Fernsehinformationen noch nichts, noch nie einen Schwulen gab. oder eine Lesbe oder heute ist ja da die Sprache auch zum Glück sehr viel diverser geworden.
Was würden Sie denn Menschen, die jetzt in irgendeinem Tal leben und sich zum Beispiel nicht outen können, weil sie den Mut nicht aufbringen, weil sie Angst vor den Reaktionen haben, weil sie oder nicht genug Informationen haben oder sich selbst noch nicht genug kennen oder so. Was würden Sie Leuten raten, die irgendwie sich in so einer Situation wirklich allein fühlen?
Also zum Glück gibt es heute ja tatsächlich viele auch telefonische oder digitale sonstige Möglichkeiten, da mit jemandem in Kontakt zu kommen und mal zu reden. Meine Erfahrung ist, dass es sehr unterschiedlich ist. Es gibt auch heute noch Leute, die dann wirklich in einer gefährlichen Situation sind. Wenn es, was weiß ich, in der Familie da wirklich Feindseligkeiten zu spüren sind. Also ich denke, muss man auch heute noch ernst nehmen. Insgesamt ist aber meine Erfahrung, dass es für die meisten weniger dramatisch ist, als sie es erwartet haben. Also so wie ich es ja auch geschildert habe, dass meine Eltern, also meine Mutter das ja sogar schon gewusst hat. Aber also ich denke, das ist sehr verschieden. So einen generellen Rat finde ich da schwierig. Also jedenfalls lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen und heute ja zahlreicheren Möglichkeiten zu nutzen, in Kontakt zu treten und erstmal sozusagen deswegen heißt es ja auch coming out of the closet, aus der Verborgenheit, aus dem Zurückgezogenen erstmal heraustreten und mit anderen reden und hören, wie die damit umgehen. Und das geht ja heutzutage auch über weite Distanzen. Das geht anonym, aber eben nicht einfach immer nur in sich hineinfressen. Das ist dann auf Dauer gesundheitsgefährdend.
Ja. Und Sie sind ja genau für Ihr Engagement, sind Sie ja mit einem ganz großen Preis auch ausgezeichnet worden. Das war 1987, ne? War das der
Eduard-Wallnöfer-Preis. Naja, ganz groß ist halt auf Landesebene. Für dort ganz, ganz sehr hilfreich gewesen, weil wir dadurch erstmals wirklich öffentlich wurden. Die Zeitung hat vorher abgelehnt, irgendwas auch nur unser Beratungstelefon zu erwähnen, weil sie sagten, das liegt nicht auf unserer Linie. Und durch diese Preisverleihung konnten die sich dann auch dahinter verstecken. Dann hieß es immer, Wallnöfer-Preisträger Hallhuber sagt dies, sagt jenes. So, damit hatten die sozusagen den Persilschein und da durften sie das schreiben, weil das dann in einer gewissen Weise offiziell geworden ist. Und da war es dann, ab da war es halt klar, dass wir den Beratungsdienst haben und so, also da aktiv werden konnten.
Diese Preisverleihung wurde ja zumindest damals schon als im Grunde historisch wahrgenommen. Also damals schrieb jemand in der Zeitung: Zum ersten Mal in unserem Land wurde ein Homosexueller als solcher anerkannt und mit einem Preis ausgezeichnet. Das ist historisch.
Ja, würde ich schon so sagen. Für Tirol. Also ich denke, insofern ist es schon ein wichtiger Punkt, weil halt sozusagen auch in anderen Tirols kleine Schritte da und dort insgesamt zu einer gesellschaftlichen Veränderung führen. Und trotzdem kann ich nur sagen, wir müssen heute auch aufpassen, dass die Veränderungen erhalten bleiben. Das ist also, es gibt durchaus auch Tendenzen, das Rad der Geschichte wieder zurückschrauben zu wollen. Und das sollten wir tunlichst vermeiden. Ich habe das Gefühl, dass in den sozialen Medien auch schon wieder so, mir kommt vor, es ist allerdings nach Regionen auch unterschiedlich, immer mehr ohne Bild auftreten, nicht schreiben, dass sie schwul sind, sondern schreiben, dass sie bi sind. Mögen viele davon auch tatsächlich bi sein. Mein Eindruck ist, dass es halt auch leichter ist, zu sagen, ich bin bi, als schwul zu sein.
Was können wir eigentlich als Heterosexuelle, also ich bin eben heterosexuell, was kann ich zum Beispiel dann tun, um dieser ja doch zu beobachtenden Entwicklung entgegenzutreten?
Ich denke, das Simpelste ist einfach, das, was man leben möchte, auch offen zu leben und eben nicht zu verstecken. Je mehr dann nicht versteckt sind, umso schwieriger wird es, wieder alle zu verstecken. Um es mal so ganz platt zu sagen.
Aber ja, fänden Sie es zum Beispiel richtig, weil Sie haben ja vorher erwähnt, dass in dieser Schwulengruppe, die Sie mit aufgebaut haben, ganz zu Beginn, dass da ja Sie waren und noch ein anderer Schwuler und ansonsten Ihre Freunde, so Ihre heterosexuellen Freunde, die Sie unterstützt haben. Wenn man zum Beispiel den Christopher Street Day heute anschaut, wäre das zum Beispiel ein Wunsch von der schwulen Bewegung, dass da auch heterosexuelle Leute mitlaufen, oder wäre das sogar falsch, weil man sich da eine Sache zu eigen macht, die nicht die eigene Sache ist?
So habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber mir kommt vor, es ist eigentlich ziemlich normal, dass Schwule auch heterosexuelle Freunde dabei haben, wenn sie da mitgehen. Also so, das würde ich gar nicht sagen, dass das nur schwul, lesbisch und alles sind, sondern ich glaube, das ist auch schon gemischt und das finde ich auch gut. Ich denke, je weniger man da so trennt und ja, so jeder redet über seine Sachen, aber eben auch offen und miteinander und so, das wäre jetzt so meine Idee, aber ich bin jetzt gerade etwas überfordert.
War das eigentlich auch, Sie sind ja später Psychotherapeut geworden und Psychologe. War das so auch Ihr Schwerpunktthema, dass Sie Leuten geholfen haben, die genau mit dem Coming-out zum Beispiel?
Ich möchte fast sagen, das habe ich befürchtet, dass es so käme, kam es aber nicht.
Warum haben Sie das befürchtet?
Weil ich nicht gerne auf irgendwie eine Thematik festgelegt sein wollte. Ich habe ja auch in der Drogenberatung gearbeitet. Ich wollte auch nicht nur mit Drogenthemen arbeiten. Und es hat sich aber ganz von selber eigentlich sehr bunt entwickelt. Und am Anfang da war ich nicht sicher, kann ich besser mit Männern arbeiten oder mit Frauen. Es entwickelte sich eigentlich fast so, dass ich mehr mit Frauen gearbeitet habe. Dass ich ganz viel mit Themen über Kinderkriegen, Schwangerschaft, Kinder großziehen oder sowas dann zu tun hatte in den Therapien. Und das hat sehr Spaß gemacht und ging prima.
Was haben Sie eigentlich von all Ihren Berufen und allen Dingen, die Sie da je gemacht haben, wenn man Sie jetzt so ganz spontan fragt, was haben Sie am liebsten gemacht? Also Sie waren ja Bewährungshelfer, LKW-Fahrer, Fernfahrer, Reisebusfahrer, Sozialarbeiter, Leiter der AIDS-Hilfe, Bundesliga gespielt, Psychologe in Afrika. Sie haben wahnsinnig viel gemacht. Was war Ihnen das Liebste?
Das kann ich so in der Form eigentlich nicht beantworten. Eigentlich war mir nicht immer, aber sehr häufig das, was ich gerade gemacht habe, das Liebste.
Das ist ja schon richtig buddhistisch. Wie toll ist das denn?
Afrika war eine tolle Erfahrung, die mich mein ganzes Leben lang begleitet hat, wo ich also wirklich bis heute ins hohe Alter immer noch davon profitiere. Ich bin wahnsinnig gern Bus und LKW gefahren, war froh, dem Studium dadurch entfliehen zu können, und ich glaube, es war eine wichtige Basis, das Studium überhaupt auszuhalten, weil ich habe mich gern mit Themen beschäftigt oder so, aber irgendwie das Studium war nicht meine Begeisterung. Und so war es total hilfreich, dass ich zwischendrin dann eben einfach was ganz anderes machen konnte. Und wenn ich heute im Bus sitze oder die LKW sehe, denke ich mir, mein Gott, bin ich froh, dass ich das Ding nicht fahren muss. Und so ist es halt total unterschiedlich. Heute hätte ich überhaupt keine Lust. Ich verstehe aber nach wie vor, dass ich es damals total gern gemacht habe.
Sind Sie stolz darauf, was Sie erreicht haben, auch für die homosexuellen Bewegungen?
Stolz würde ich es nicht nennen. Ich bin glücklich. Mhm. Das trifft es, glaube ich, eher. So, weil ich empfinde es schon auch als Geschenk, in so einer Zeit zu den Veränderungen beigetragen haben zu können und dann auch zu sagen, so, das ist schön, dass ich die Gelegenheit hatte und dass ich auch in den Genuss von den Veränderungen komme. Ja, an manchen Stellen habe ich mir manchmal gedacht, so, warum habe ich das nicht früher können? Wäre doch schön gewesen. Auf der anderen Seite, andere in früheren Jahren konnten es auch später nicht. Und ich habe das Glück, dass eben etwas später doch vieles noch möglich wurde, was ich mir vorher kaum vorstellen konnte.
Und was zum Beispiel?
Naja, also in irgendeiner Weise ein schwules Leben zu führen. Das war vorher irgendwie nicht vorstellbar. Das war irgendwie nur, ich habe da ein Problem, mit dem ich irgendwie umgehen muss. So eine Vorstellung. Und heute, das selbst jetzt im hohen Alter, ich in den sozialen Medien auch Interesse an dem alten Herrn bei mir interessant erscheinenden Männern.
Ach, wie schön.
Das finde ich sehr schön. Und ich war mir nie, also eigentlich habe ich mir früher die 75 nicht so vorgestellt, die ich jetzt fast erreicht habe.
Ach, ist das toll.
Und das ist eigentlich schon, ja, es ist beglückend.
Herr Dr. Michael Hallhuber-Allmann, ich ziehe den Hut.
Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Es war mir eine ganz große Ehre, dass Sie da waren, und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Sie und ja, Ihre Arbeit und alles, was Sie noch vorhaben. Dankeschön.
Danke, danke auch. I will always be